Auch von mir heute Morgen noch einmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, auch ihr zu Hause am Livestream, dass ihr eingeschaltet habt. Und bei der Predigt, bei diesem Text, kann ich gar nicht anders sagen wie Shalom. Friede sei mit dir und schön, dass du da bist. Markus hat uns letzte Woche in Römer 11 mit reingenommen und ich bin dankbar, er hat mich gespoilert. Und ich hoffe, er hat nicht nur mich gespoilert, sondern hat uns allen Hunger gemacht. Hunger gemacht nach mehr. Mit seiner Predigt und auch, dass er noch einmal weitergelesen hat, dass er uns damit reingenommen hat. Wir sind in der Predigtreihe Fundamente des Glaubens. Unser heutiges Thema ist eigentlich ganz einfach: Gott ist treu. Römer 11, die Verse 25 bis 36 werden wir miteinander lesen. Ich habe euch dort drei Punkte zu diesem Römerabschnitt heute mal mitgebracht. Der erste Punkt: Gottes unausforschlicher Ratschluss. Matze hat es ja schon mit anklingen lassen, wir können wirklich nicht alles ergründen. Verse 25 bis 29, der zweite Punkt: Gott kommt zum Ziel. Die Verse 30 bis 32. Und der dritte Punkt: Lobpreis und Anbetung, die Verse 33 bis 36. Paulus hebt sich in diesem Text den besten Zeugen, den er hat, bis zum Schluss auf, nämlich Gott selbst. Ich denke, und nicht nur ich, kleines Licht, viele Bibelausleger, wirklich gute Bibelausleger, finden, dass Paulus beweist, dass er das Wesen und das Wirken von Gott selbst an der Zukunft und Rettung Israels beteiligt ist. Wir mögen über Prophetie viel diskutieren und sie auch unterschiedlich interpretieren. Aber wir alle sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir es mit Israel zu tun haben, dem Volk Gottes. Sacharja 2, 12 geht sogar so weit, dass er Israel als seinen Augapfel beschreibt. Was ist ein Augapfel? Es ist etwas sehr, sehr Kostbares und ein Augapfel braucht auch extremen Schutz. Man kann viel über Israel diskutieren, besonders vielleicht in der jetzigen Zeit, recherchieren, schimpfen, seinen Weg anschauen. Fakt ist, dass Israel wieder gegen jede Wahrscheinlichkeit immer noch existiert. Und ich glaube, alleine das ist ein Wunder. Und auch weiter existieren wird. Auch Israel macht nicht alles richtig. Auch Israel braucht Jesus. Genau wie die Nationen, genau wie wir. Damals wie heute kommen Juden zum Glauben an Jesus und hören eben auf Gottes Wort und bekehren sich zu ihm. Lesen wir diesen spannenden und interessanten Text aus Römer 11, 25 bis 36. Wir werden den Text mit einblenden und danach werde ich noch mal kurz beten. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Römer 11, die Verse 25 bis 36. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass er es wieder vergolden werde? Denn von ihm hin und durch ihn hin und für ihn hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ein wunderbarer Text, und ich möchte einfach nur mal kurz beten. Vater, hab Dank für dein Wort, das echt kostbar ist und so tief und so unausschöpflich, Herr. Ich bete dich an, dass du jetzt uns durch den Text begleitest und uns ihn aufschließt, Herr. Und das, was wir wissen sollen, auch wissen. Herr, so segne uns, denn wir brauchen dich dazu. Schenk mir Gnade zum Hören, zum Reden und jedem Einzelnen hier zum Hören. Amen. Der erste Punkt, ihr Lieben, Gottes unausforschlicher Ratschluss, die Verse 25 bis 29. Und es ist auch der längste Punkt von allen dreien. Alles, was mit Israel geschehen ist, gehört zu Gottes wunderbaren Plan. Und er weiß, was er tut. Paulus will keine unwissenden, urteilslosen Gemeinden. Freilich, dabei sollen sie nicht in sich selbst auch klug sein, schreibt er. Es geht um Gott und um göttliche Wahrheiten. Da kann man nicht so leicht wie in Dingen des natürlichen Lebens entscheiden oder vielleicht auch urteilen. Man kann über Gott und sein Handeln sich schon Gedanken machen. Aber man kann die Sache auch gründlich verfehlen. Jesaja 55, 8 und 9 steht geschrieben, denn wir haben es vorhin schon gehört, der Matze hat es sehr gut auch gespoilert, danke. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aber eben auch der Vers 34 aus dem Text. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ich denke, ihr Lieben, wir können unsere Klugheit, zu der wir doch sehr oft neigen, bei Gott mal ablegen, weil wir eben nicht alles ergründen können. Dafür gibt aber Gott selbst Einblicke in seine Geheimnisse. Was mich überrascht hat, Paulus spricht viel über Geheimnisse. Es ist mir gar nicht aufgefallen erst. Und dann habe ich nachgeschlagen, es gibt viele Stellen. 1. Korinther 2, 7, im Epheserbrief, Timotheus und. Es gibt wirklich ganz viele Stellen, wo Gott über Geheimnisse redet. Ein Geheimnis ist ja kein Rätsel, nicht in sich Unverständliches, aber es ist etwas, was verborgen ist und später ans Licht kommt. So steht auch hinter dem Rätsel Israel ein göttliches Geheimnis, ein verborgener Plan Gottes, und Paulus wird es lüften. Oder wird es versuchen zu lüften. Israel ist nicht ganz und gar, es gibt ja gläubige Juden, aber zum Teil eben ist Israel verhärtet, bis die Fülle oder Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Das hier ist nicht nur eine zeitliche Anordnung der Ereignisse, ihr Lieben. Wir sehen schon, dass die Zurücksetzung und Ausschaltung Israels, wie wir es gehört haben, auch letzte Woche, nötig war, um den Raum für die Völkermission oder eben die Mission unter den Nationen, eben wir, frei zu machen. Deswegen schreibt Paulus auch nicht mit einem bloßen und dann fort, sondern schreibt, und so ganz Israel gerettet wird. Auf diese Weise führt Gott durch sein Werk an den Nationen hindurch die Stunde herbei, da sein Volk Israel, und jetzt kommt's, die an Jesus gläubig geworden sind, wieder zusammen. Und er nimmt sie an. So lässt sich das Rätsel Israel, die wohl zunächst bedrückende Geschichte eines Bundesvolkes mit viel Verheißungen, Gottes erhält einen positiven Sinn und am Schluss wirklich ein göttliches Ende, kann ich nur sagen. Was heißt hier aber noch Fülle, Vollzahl der Nationen und ganz Israel, Geheimnis über Geheimnis? Ich habe persönlich habe das ja noch nie gemacht, dass ich mal nachgeschaut habe, was das im Griechischen denn dann heißt. Da habe ich mir Wörter angeschaut. Jetzt habe ich es mal gemacht und die Erklärung habe ich mir dazu auch angeschaut. Das war ganz interessant. Unser Wort Vollzahl kann man mit dem griechischen Wort Plenorma erklären. Aber es trifft eben auf die Übersetzung nicht ganz zu. Das griechische Wort meint eine erfüllende Zusammenfassung der ganzen Geschehnisse. Gott kommt zum Ziel am Schluss. Wir oder ich persönlich, und ich glaube, der Deutsche ist da so besonders geprägt immer mit Zahlen, also ich bin auf jeden Fall so ein Zahlenmensch. Ich arbeite ja bei Edeka. Und somit sehen wir immer nur diese Zahl oder Vollzahl der Nationen. Aber es ist nur eine kleine Zahl oder Auswahl aus dem Völkermeer. Paulus meint mit diesem Begriff, ist aber offenbar anders. Er meint eine wirkliche Fülle. Er meint eine erfüllende Zusammenfassung sogar. Er meint eine große Ernte des Evangeliums. Und danach kommt die Rettung für Israel. Ist das mathematisch wieder gemeint? Also wieder eine Zahl, auch ganz Israel? Könnte daraus jeder einzelne Jude den Schluss ziehen oder könnten wir den Schluss ziehen? Ich werde selig, ganz egal, wie ich zum Evangelium stehe. Nein. Ganz Israel ist ein häufiger Ausdruck auch aus dem Alten Testament. 5. Mose 1,1, Josua 3,17, 1. Könige 12,1 und viele, viele andere Verse. Dieser Begriff, ganz Israel, will nicht sagen, dass garantiert jeder einzelne Jude gerettet wird, sondern es spricht von einem Israel als Ganzen. Manchmal ist das, denke ich, auch schwer zu verstehen. Ich habe das auch nicht ganz verstanden manchmal. Aber für mich war es dann einfacher, wenn viele sagen, die ganzen Bayreuther sind Altstadt-Fans. Na, ich nicht. Oder, ihr vergebt mir jetzt das Beispiel, alle Oberpfälzer bellen, wenn man mit ihnen redet. Nein, es sprechen auch welche Deutsch. Ja. Also wir sehen, dass Paulus das im Ganzen betrachtet, aber eben nicht jede einzelne Person da mitnimmt. Der Vers bezieht sich auf Jesaja 59. Und die Verse 20 und 21. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Also es werden sich Menschen zu ihm bekehren, aber eben nicht alle. Es gibt Menschen, es gibt Juden, denen ist es egal. Ihr habt Nachbarn, ihr habt Freunde, vielleicht in der Familie jemanden. Noch ist ihm Jesus egal. Obwohl sie das Evangelium schon gehört haben, sie müssten doch glauben. Aber nein, sie glauben eben noch nicht. Und um das Ganze noch einmal zu vervollständigen, könnte man Jesaja komplett, Jesaja 60, hinterher schieben, besonders die letzten Verse. Wir nehmen es in Hauskreisleitfaden mit rein. Gott hat versprochen, sein Volk zu retten, und er wird sein Versprechen halten. Manche interpretieren diese Stelle in Bezug auf die Erlösung weniger einzelner Juden durch das Evangelium. Ich persönlich denke und glaube, dass noch viele Juden zum Glauben kommen werden. An Jesus, den Messias. Und nochmal, ich denke, das ist echt ganz wichtig. Ganz Israel bedeutet nicht, dass jeder Einzelne, egal wie er gelebt hat, sich gerettet wird. Er muss sich bekehren und an den Erlöser Jesus glauben. Das ist ganz wichtig. Sacharja 12, Verse 10 und 11 sprechen auch davon, dass Juden ihn erkennen werden und Leid tragen. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war an der Ebene von Megiddo. Auch hier werden Juden erkennen, was sie getan haben. Sie werden Leid tragen. Vom zeitlichen Ablauf, ihr Lieben, ist es das Ende der Zeit. Mir scheint es, als gäbe es viele Einzelheiten und Bibelstellen, die über die alttestamentlichen Prophetien, über die Wiederherstellung des Volkes Israel sprechen. 2. Korinther 3, das aus dem Neuen Testament, will ich aber trotzdem mit reinschieben. 3, 14, 16. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Auch hier sehen wir Unglauben. Es gibt genügend Juden, die nicht glauben. Aber, und das ist das Schöne, durch Christus wird diese Decke weggetan. Menschen finden Jesus, Juden finden Jesus, die Nationen finden Jesus. Hast du Jesus schon gefunden? Hast du ihn als dein Herrn und Heiland angenommen? Spielt Jesu wirklich die Rolle in deinem Leben? Das ist wichtig. Klär es für dich. Obwohl Israels Blindheit als Form des Gerichts bei der Entrückung geheilt wird, bedeutet das nicht, dass sogleich ganz Israel gerettet wird. Während der großen Trübsal werden sich Juden bekehren, doch der gesamte erwählte Überrest wird erst erlöst werden, wenn Jesus wiederkommt. Die, die sich zu Jesus bekehrt haben, der ungläubige Teil des Volkes, wird bei der Wiederkunft Christi umkommen. Hart. Die ganze Bibel spricht über Gericht auch, aber auch über die Liebe Gottes. Wir wissen doch alle, es ist nicht schön, wenn Liebe nicht erwidert wird. Manchmal ist es sehr bedrückend für einen und man kommt wirklich oder bekommt Probleme, wenn man merkt, dass meine Liebe nicht erwidert wird vom anderen. Der ungläubige Rest wird umkommen. Nur diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, werden gerettet. Zacharia 13, 8 und 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel würde ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Auf der einen Seite Lob und Dank, auf der anderen Seite ist es vielleicht hart. Aber Gott spielt nicht. Es geht um die Rettung. Es geht vielleicht um deine persönliche Rettung. Und hier geht es eben auch über die Rettung Israels, über Menschenseelen, die dort leben. Jesaja 27, 9 bis 13. Darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagen Kalksteine macht und keine Aschera-Standbilder in Sonnensäulen mehr aufrichtet. Denn die feste Stadt ist einsam geworden, eine verworfene und verlassene Wohnung wie die Steppe. Kälber werden weiden und lagern und dort fressen sie ihre Büsche ab. Wenn deren Zweige verdorren, werden sie abgebrochen. Frauen kommen, zünden sie an, denn es ist ein unverständiges Volk. Darum erbarmt sich der Herr nicht über sie, welche sie gemacht hat und sie gebildet hat, und sie werden nicht begnadigt. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird, von Fluten des Euphratstromes bis zum Bach Ägyptens. Und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien, die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden den Herrn anbeten, den heiligen Berg in Jerusalem. Wir sehen, Gott macht keine Späße damit. Gott ist es bitter ernst auch. Jeremia 31 habe ich euch noch mitgebracht. Wer seine Bibel dabei hat, kann ruhig mitmachen. Ich möchte euch da ein bisschen durchjagen. Jetzt sage ich und finde es selber nicht mehr. Jeremia 31, 31 und 4 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch der Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Nach diesen Tagen steht geschrieben. Und es wird keiner mehr seine Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ist doch wunderbar, was Gott macht. Israel ist wegen ihres Unglaubens oder Ungehorsams von Gott beiseite gesetzt worden. Zurückgestellt worden. Aber sie bleiben sein Volk. Und Gott gibt uns doch viele Beispiele. Mein Sohn bleibt mein Sohn, egal was passiert. Euer Sohn bleibt euer Sohn, eure Tochter bleibt eure Tochter. Sie ist doch nicht am nächsten Tag oder eine Woche später nicht mehr die Tochter. Egal was ist, Israel ist aus der Vorrechtsstellung erst einmal entfernt worden. Und dass die Heiden das Evangelium hören und gerettet werden konnten, das ist Gottes wunderbarer Plan. Und das kann sich auch nur Gott ausdenken, so etwas. Das ist die halbe Wahrheit hinsichtlich der Auswahl Gottes. Sind sie Geliebte, lesen wir. Gott wird seine Auswahl oder Berufung nie widerrufen. Sie können ihn nicht gereuen. Ich denke, das ist der Eckvers, der Kardinalsvers, auch in diesem Bibelabschnitt. Es würde gegen sein Treueprinzip doch komplett verstoßen. Eigentlich müsste ich dann Angst haben, wenn Gott wieder verstößt, nachdem er doch erwählt hat oder nachdem sich dein Herz zu ihm hingewendet hat. Kannst du dann das? Geht das? Nein. Jesu Blut ist so kostbar. Ein für allemal gerettet. Gottes Treue bleibt. Für der Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es auch nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Ich denke wirklich, wenn ich Gottes Wesen anschaue, dann hält er das, was er verspricht. Die Verheißungen, wo er gegeben hat, erfüllen sich. In der Bibel stehen 3.500 Prophezeiungen. Rein rechnerisch habe ich gelesen, rein mathematisch, nur eine Zahl gesehen, hat sich schon über die Hälfte erfüllt. Also hält er doch, was er verspricht. Gott nimmt seine Versprechen, seine Verheißungen ernst. Nie, und er nimmt sie nie wieder zurück. Im Gegensatz zu uns ist Gott treu und er weiß, was er verspricht und er steht zu seinem Wort. Maleachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Er steht zu Israel. Gottes Geschenk an Israel und die Berufungen Israels können und werden nicht zurückgenommen werden oder geändert werden. Sonst würde Gott aufhören, seinem vollkommenen Wesen treu zu sein. Die Tatsache, dass Israel sich nicht an seinen Geschenken erfreut oder die Vorrechte als auserwählte Nation entsprechend leben kann, hat keinerlei Auswirkung auf Gottes Gnade zu ihnen. Römer 3,3 wird etwa die Untreue, die Treue Gottes. Wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Nie und nimmer eben. Die unter uns, die Jesus schon nachfolgen, hat euch Gott im Stich gelassen? Hat sich Gott von euch abgewendet? Mich hat Jesus 2002 an die Hand genommen. Und ich muss sagen, kein Tag, keine Stunde. Ja, wahrscheinlich habe ich mich in dieser Zeit auch immer wieder mal ein bisschen entfernt von ihm. Aber er ist Vater geblieben, er ist Gott geblieben. Er hat mich gehalten. Wenn ich mein Leben anschaue, hätte Gott allen Grund, sich von mir abzuwenden. Denn auch ich mache Fehler. Ich bin untreu. Aber er macht es eben nicht. Gott steht zu mir. Warum? Ich kann nur sagen, Gnade. Und er ist treu. Er ist barmherzig. Er verzeiht und er vergibt, auch heute noch. Kannst du das auch sagen von deinem Leben? Und ich denke, das konnte sich nur Gott ausdenken, was er mit Israel hier angefangen hat. Israel erwählen, dann eine Zeit lang verwerfen und sie um Gottes Willen auch zu reizen und dann den Heiden das Heil bringen, dass auch sie gerettet werden. Gottes wunderbarer Ratschluss. Unausforschlich. Der zweite Punkt. Die Verse 30 bis 32 können wir vielleicht noch mal mitlesen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Jetzt habe ich etwas zu weit gelesen. Aber das schadet nichts. Hier formuliert Paulus in einfachen Worten doch. Gott wird alles, was er Abraham in Gnade verheißen hat, an dessen Nachkommen auch tun. Er wird es allerdings so machen, wie er eben will. Auf dem von ihm festgelegten Weg noch dazu. Es wird aus Barmherzigkeit geschehen und der Segen wird durch Glauben empfangen werden. Dabei bildet die Errettung der Heiden das Muster für sein zukünftiges Handeln mit seinem Volk Israel. Gott geht seinen eigenen Weg. Er führt uns einst durch die Zeiten des Ungehorsams, bis wir nun Erbarmen erfahren durch der Judenungehorsam. Aber auch bei ihnen ist das Ziel, eben Erbarmung zu finden. Gott hat alle auf diese Weise erst einmal zusammen, Juden und Heiden, in den Unglauben geschlossen, damit er sich aber danach eben auch alle erbarmt. Die Errettung kann nicht, wie Paulus gesagt hat, aufgrund des Wollens, Laufens der Menschen geschehen, sondern alleine aus Gott durch Christus, der sein Erbarmen erweist, Römer 9, 16. Jeder, der gerettet werden soll, muss der Sünde des Unglaubens überführt werden. Gott macht sie nicht ungläubig oder Gott macht sie auch nicht ungehorsam. Denn das ist der Mensch schon von ganz allein. Der Mensch hat nicht in sich die Fähigkeit des Unglaubens, den Unglauben abzuschütteln und einfach zu glauben. Der Unglaube hält ihn so lange, bis Gott sich seiner erbarmt und ihn durch sein Wort und das Wirken des Geistes seines Unglaubens überführt. und ihn, in ihm den Glauben wirkt. Johannes 16, 8, Römer 10, 17. Da sich alle Juden und Heiden als ungläubig erst einmal erwiesen hatten, lernen alle, dass sie keinerlei Anspruch auf Gottes Wohltaten und Gottes Zuwendungen haben. Sie begreifen dann, dass alles, wie in deinem und meinem Leben, wenn du Kind Gottes bist, Gnade ist. Auf diesen Weg wird der Mensch klein und Gott wird groß. Wir sehen, dass Gott die Rettung so eingerichtet hat, dass er doch allein den Ruhm bekommt und nicht, dass ein Mensch sagen könnte, ich habe geglaubt und Gott hat es, hat mich aufgrund meiner Werke oder aufgrund meines Seins gerettet. Gott allein soll den Ruhm bekommen. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr und das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Oder auch Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnungen verkündigen das Werk seiner Hände. Ihm allein ist der Ruhm zuzusprechen. Und das, ihr Lieben, kommt am Schluss in Paulus seinem Lobpreis und Anbetung zum Ausdruck. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Paulus sein Lobpreis und Anbetung in den Versen 33 bis 36. Welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm hin und durch ihn hin sind alle Dinge und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. So ein Plan, ihr Lieben, ich habe es vorhin schon erwähnt, konnte sich echt nur Gott ausdenken. So hat es Gott gewollt, so hat es Gott getan. Davon bleibt nur der staunende Lobpreis des Paulus. O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis, ja, diese Dinge sind nicht flach und sind nicht tief, wenn wir das lesen. Nicht wasserklar für unseren kleinen Verstand, sondern sie zeigen die Tiefe des göttlichen Reichtums und der göttlichen Weisheit, der Treue Gottes, seine göttliche Erkenntnis und seine göttliche Unfehlbarkeit. Es zeigt ja alles auf. Darum denkt und meint Paulus auch in keinster Weise mit diesen Kapiteln alles erklärt und bewiesen zu haben. Nein, Gottes Weisheit und seine Gerichte öffnen sich nicht bis ins kleinste Detail, auch wenn wir das oftmals gerne hätten. Und sie fragen auch nicht nach meiner oder vielleicht nach deiner Billigung. Gott, wenn man ehrlich ist, braucht uns Menschlein nicht als Ratgeber. Du oder ich haben Gott auch vorher nichts gegeben, sodass wir irgendeinen Anspruch vielleicht an ihn hätten oder stellen könnten. Nachdem Paulus über Gottes großen Heilsplan für die Juden nachgedacht hat, konnte Paulus nur noch ein Loblied singen. Nur der einzige lebendige und weise Gott konnte aus dem Fall Israels das Heil der Heiden machen. Seine Pläne, sein Wort, seine Verheißungen, sie werden nicht scheitern. Noch wird es seinen Zielen an Erfüllung mangeln. Er kommt zum Ziel. Und wenn ich mein Leben anschaue, ja, er kommt zum Ziel. Oftmals anders, wie ich mir das gerne vorstelle oder auch gerne hätte. Kein Mensch kann ganz und gar wissen, wie Gott denkt. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, auch wie er handelt, aber ich denke, umso mehr können wir ihn preisen, umso mehr können wir ihn anbeten. Matze hat es am Anfang auch schon gesagt, auch mit diesem Beispiel. Wir können nicht alles erklären. Manchmal muss man eben unterm Kreuz auch etwas stehen lassen. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Herr und Lenker aller Geschichte. Gott ist der Vollender von allem. Sehen wir auf unser persönliches Leben, so bleibt doch alles hindurch, die letzte Gewissheit. Nichts ist imstande, uns zu trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Sehen wir auf die großen Fragen und auch Rätsel der Geschichte, so muss alles still und voll Hoffnung wissen. Denn von ihm und durch ihm und für ihn hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Wenn diese Hoffnung sich eingetrübt hat, ja, vielleicht gelegt hat, du müde oder kraftlos bist, du zweifelst. Und glaub mir, ich kenne solche Zeiten. Denk daran, Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Es wäre gegen sein Wesen. Er stellt sich zu dir. Gott ist treu. Und ich glaube, das gibt echt Kraft. Das habe ich durch die ganzen Verse hindurch gesehen, dass Gott einfach treu ist. Im Gegensatz zu mir. Er hält sich zu mir, er hält seine Versprechen. Ich kann es euch noch so oft sagen. Da wir vergesslich sind, vor allem auch ich, muss ich mir das manchmal gebetsmühlenartig immer wieder vorsagen auch. Er gibt Kraft, es zu glauben, ja, und auch zu wissen. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Jesaja 25, Vers 1. Wir haben heute einen schwierigen, aber interessanten Bibeltext gehabt. Ich hoffe, der ein oder andere konnte etwas mitnehmen. Wir haben drei Punkte uns angeschaut. Und diese drei Punkte, Gottes unausforschlicher Ratschluss, und er ist wirklich unausforschlich, Gott kommt zum Ziel und Lobpreis und Anbetung. Und den einzigen lebendigen und von wahren Gott wollen wir jetzt anbeten. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wer kann, wer nicht kann, kann gerne sitzen bleiben. Alle anderen sollten aufstehen, dass wir jetzt ihm im Lobpreis anbeten. Wollen wir zu ihm geben, ihm Danke sagen für die Rettung. Und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, warte nicht, geh zu ihm, es lohnt sich. Gott ist so gut. Amen.